Trommeln im Elfenbeinturm. Von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Vor 23 Jahren hatte ich als Rückkehrer aus Afrika bei meinem alten Sender bei Radio Bremen eine Nord-Süd-Brücke einrichten wollen. Über sie sollten regelmäßig authentische Stimmen des Südens für Ohren im Norden zu hören sein. Dieses Projekt hatte ich zusammen mit afrikanischen Kolleginnen und Kollegen während meiner fast 30-jährigen Arbeit in Simbabwe entwickelt. Radio Bridge Overseas hatte schon Programme unter anderem für den Africa Learning Channel der World Space Foundation produziert, die über Satellit ausgestrahlt wurden. Als erstes und einziges Medienprojekt aus Afrika präsentierte die Weltausstellung Expo 2000 in Hannover die Radiobrücke über See. Trommeln im Elfenbeinturm präsentiert hier das Pilotprogramm für ein Projekt, das im Schrumpfungsprozess von Radio Bremen keine Chance erhielt.
Die Überseebrücke. Ein Multimedia-Projekt von Radio Bremen mit Partnern in Afrika und in Europa. Wie immer bei unseren virtuellen Reisen nach Afrika stammt die Musik aus dem Internet. Adventures in Afrop 3, Abenteuer in Afropa 3, heißt das Album, von der sie stammt. Afropa ist eine Zusammenführung der beiden Wörter Afrika und Europa. Und auf der Website der Künstler von Luaka Bob heißt es dazu: Eine Meerenge nur trennt die beiden Kontinente. Du könntest einen Stein darüber werfen. Jahrhundertelang war sie Brücke für den Austausch von Gütern und Kulturen, für die Begegnung von Religionen und Philosophien. Und das war nie so einseitig, wie es uns manche glauben lassen wollen. Afropa ist ein Kontinent des Geistes und einer vielseitigen Kultur. Und seine Geschichte wird erst noch geschrieben. Wo hört Europa auf? Wo beginnt Afrika? Ist es Brüssel oder Paris, Algier oder Kapstadt? Mit Anmut, Feuer und Funk überquert die Musik von Luaka Bobs afropäischen Künstlern internationale Gewässer. Als 50 Jahre vor Kolumbus portugiesische Schiffe die westafrikanische Küste hinuntersegelten, setzten sie etwas in Gang, das nicht nur als Zeitalter der Entdeckungen bezeichnet werden kann. Das Auftauchen der Portugiesen trug zu einer Mixtur afrikanischer und europäischer Kultur bei, die wir heute kreolisch nennen. Die Musik des portugiesisch sprechenden Afrika hat durch Jahrhunderte vor allem die schwarze Kultur in Amerika beeinflusst. Dennoch ist dieser afrikanische Popstil der letzte, der sich in der Weltmusikszene durchgesetzt hat. Das hat zum Teil politische Gründe. Nach der Unabhängigkeit von Portugal im Jahr 1975 ist Angola Opfer eines nun schon Jahrzehnte dauernden Bürgerkrieges, bei dem 500.000 Menschen ums Leben kamen und die Infrastruktur des Landes zerstört wurde. Fast die gesamte Musikproduktion kam zum Stillstand. Es wird geschätzt, dass in den letzten 20 Jahren vielleicht mal gerade 50 Platten in Angola aufgenommen wurden. Afrikanische Musik, die in den USA populär wurde, kam hauptsächlich über Paris und London, die Metropolen der früheren Kolonialmächte Frankreich und Großbritannien. Doch über die portugiesischsprachigen Enklaven von New England und New Jersey hinaus wurde der kreolische Musikstil kaum bekannt. Er klingt so karibisch, so nach Brasilien und nach Kuba, und tatsächlich waren ja die portugiesischen Kolonien in Afrika Hauptlieferanten für Sklaven nach Amerika. Insbesondere Angola gilt als die schwarze Mutter der Amerikas. Die Begegnung zwischen Afrika und Europa, die die kreolische Kultur entstehen ließ, fand aber nicht bloß in Afrika selbst statt, sondern auch in Lissabon. Die Hauptstadt Portugals ist der Ort mit der ältesten schwarzen Bevölkerung in Europa. Und hier hat sich das wichtigste Zentrum für die Produktion kreolischer Rhythmen etabliert, die inzwischen die Musikszene auf drei Kontinenten beeinflusst. Bonga mit bürgerlichem Namen Barcelo de Carvalho ist Angolas Botschafter für die Afro-Pop-Welt seit den 70er Jahren. Er wurde in Kipiri geboren, einer kleinen Stadt nördlich von Luanda. Seine Musikkarriere begann schon in den 60ern. Damals gewann angolanische Volksmusik große Popularität unter angolanischen Studenten. Und Bonga gründete die Gruppe Quechua, die sich mit Angolas sozialen Problemen auseinandersetzte, vor allem mit der quälenden Armut in den Shantytowns, den Arbeitersiedlungen der Vorstädte. Als hervorragender Athlet wurde Bonga von der Kolonialverwaltung nach Lissabon geschickt, wo er neben seiner Fußballkarriere weiter Musik machte. 1972 verließ er Portugal aus Protest gegen dessen Kolonialkrieg in seiner Heimat Angola. Unter kapverdischen Emigranten in Rotterdam lernte er Criolo, eine Sprache, in der er oft singt. Dieses Lied singt er in der Kimbundu-Sprache. Es stammt von seinem ersten, 1972 erschienenen Album. Die portugiesischen Behörden hielten die Lyrik des Liedes für subversiv und stellten einen Haftbefehl aus. Bis zur Unabhängigkeit Angolas pendelte Bonga zwischen Belgien, Deutschland und Frankreich. Er lebt und komponiert jetzt wieder in Portugal. Ein Versuch, den Text des Liedes über Mona zu übertragen, den die portugiesische Kolonialmacht als Drohung verstand. Achtung, ich bin in tödlicher Gefahr und ich habe euch schon gewarnt. Sie wird hier bleiben, wenn ich fort sein werde. Es ist mein Kind. Schlechte Menschen sind hinter ihm her. Es ist mein Kind auf einer Welle voller Unglück. Gott gab mir diesen Nachkommen. Ich brachte sie auf diese Welt und sie wird hier bleiben, wenn ich gegangen bin. Musik und Geschichten aus Angola in unserer virtuellen Reise nach Afrika, die wie immer auch im Internet verfolgt werden kann, mit der Möglichkeit, selber mitzumachen. Ich wiederhole am Schluss die Webadresse unter der Sie sich einklinken können. Jetzt begleiten wir Nick Perkins von der Radiobrücke über See zu seinem ersten Ziel in Angola.
This is Rock Santeiro in Angola. It is the largest open-air market in Africa.
Das ist Roque Santeiro in Angola, der größte Freiluftmarkt Afrikas. Entlang der Atlantikküste erstreckt er sich über 4 Quadratkilometer. Alles Mögliche wird hier verkauft, von Klistierspritzen bis zum teuren Whisky, von frischem Trinkwasser bis zum Sony Walkman. Es ist kein besonders netter Anblick. Am Rand des Marktes häuft sich der Müll und wenn es regnet, ist alles voller Schlamm. Und dennoch ist es faszinierend. Man möchte sagen, die menschliche Natur wimmelt hier. Bei meiner Ankunft wurde ich in die Polizeistation auf der anderen Straßenseite hereingebeten. Nach ein paar höflichen Fragen wünschte man mir alles Gute und ich wurde mit 2 bewaffneten Begleitern entlassen. Es war natürlich zu erwarten, dass Kriminalität ein großes Problem ist in einer Situation wie dieser, in einem Land wie diesem. Einer der Händler, Johann Doschparit, erklärte mir, wie ungeschützt sich jene fühlen, die hier verkaufen. Nicht bloß jeden Tag, jede Stunde hört man von irgendeinem Verbrechen, das auf dem Markt passiert ist. Manchmal gebrauchen sie Waffen, um von den Verkäufern Geld zu kriegen. Mir ist das glücklicherweise noch nicht widerfahren, aber die ganze Zeit sehe ich um mich herum, wie sowas passiert. Trotz dieses Risikos lassen sich die Händler nicht davon abhalten, hier Tag für Tag zu erscheinen. Johann Doschparit ist auf dem Markt, seit es ihn gibt. Anfangs verkaufte er Kleidung, jetzt hat er Sachen für die Landwirtschaft und Teer im Angebot. Mit Teer kann er einen größeren Gewinn machen und des Geldes wegen ist er ja hier. Naja, es ist nichts besonders Ernstes, was ich hier mache. Ich warte darauf, dass mir eines Tages die Regierung erlaubt, einen Job zu finden. Sehen Sie, ich bin von der Armee entlassen und ich musste ja irgendwas tun, um meine Familie durchzubringen. Jetzt bin ich 36 und für einen Mann mit Frau und Kind ist das keine normale Arbeit. Roque Santeiro ist vielleicht nicht das, was man sich normalerweise unter einem Markt vorstellt. Aber dies ist der Platz für Unternehmergeist. Und Roque Santeiro ist bei Angolanern sehr populär. Benedito und seine Frau kommen hierher, wenn sie für Festtagsessen Hühnchen einkaufen wollen.
The things here are best and they have good quality because this is the mother market of.
Die Sachen hier sind am besten. Sie haben gute Qualität. Händler kommen von anderen Märkten, um hier zu kaufen. Und auf ihrem langen Weg zurück zu ihren eigenen Verkaufsständen verdirbt vieles. Deshalb komme ich lieber gleich hierher, um meine Lebensmittel einzukaufen.
It may get deteriorated. That's why I prefer to come here in this market and buy my food here.
Roque Santeiro wurde eingerichtet, als die zuständigen Behörden der angolanischen Hauptstadt Luanda es leid waren, sich mit den überall verstreuten Straßenhändlern auseinanderzusetzen. Sie sammelten sie ein und wiesen ihnen diesen Platz zu. Allerdings wird sich erst jetzt jemand von der Provinzbehörde darum kümmern, in welchem Sektor des Marktes was verkauft werden darf und wohin Wasser- und Toilettenanschlüsse kommen sollen. So wie der Markt wächst, ist das längst überfällig. Der Grund, weshalb dieser Markt sich in den letzten Jahren so vergrößert hat, ist einfach. Kriegswirren im Hinterland haben zu einer Konzentration von Menschen und Geschäft in der Hauptstadt Luanda geführt. Und viele haben Angst, in ihre Dörfer zurückzukehren, um etwa dort etwas zu verkaufen. Es gibt da auch kaum jemanden, an den was zu verkaufen wäre. Aber nicht jeder Mann hat dieselben Beschwerden über den Krieg. Dieser alte Mann, Manuel, verkauft hier Tabak und sein Geschäft leidet unter dem Krieg in ganz anderer Weise. Es ist sehr schwierig, weil ich muss in die Mulange-Provinz fliegen und dann die Tabakplantagen beim Kakuzedorf erreichen. Wegen des Krieges ist das sehr gefährlich. Dort gibt es UNITA-Soldaten und wenn man Pech hat, wird man umgebracht, weil sie denken, man sei ein von der Regierung ausgesandter Spion. Ich erfahre, dass der Markt selber weder von der einen noch von der anderen Seite je angegriffen wurde. Als wir jedoch an einem Stand mit biertrinkenden Soldaten vorbeigehen, schieben mich meine Bewacher nervös vorwärts. Die Polizisten sind deutlich eingeschüchtert. Und mir wird klar, dass der Markt vielleicht doch nicht so immun ist, wie man mich glauben machen wollte. Als ich gerade den Markt verlassen wollte, kam ich an einer Frau mit einem Baby im Arm vorbei. Sie verkaufte Milchpulver, Reihen von Dosen aufgestapelt um sie herum. Hat sie noch nichts davon gehört, dass dieses Milchpulver für Babys ungeeignet sein kann? Doch, sagt sie, aber was solle sie tun? Das Geschäft ginge gut. Manchmal könne sie eine ganze Kiste mit Dosen an einem Tag verkaufen, verteidigt sie sich. Ich bedanke mich bei ihr und gehe weiter. Weiter hinten habe ich einen Stand mit Lederjacken entdeckt. Im Internet kann man vom staatlichen Sender Radio Angola live Musik, aber auch viel kapitalistische Werbung hören.
American Cola, primeiro classificado da categoria no prêmio TVC 2000.
American Cola. Der Sender dient noch immer als Sprachrohr einer Regierungspartei, die erst Anfang der 90er den Marxismus aufgegeben hat. Radio Ecclesia, ein populärer katholischer Sender in Angola, der über Kurzwelle und Internet zu hören war, hat den Betrieb vorläufig eingestellt. Nach einer im Internet verbreiteten Mitteilung von MISA, des Medieninstituts Südliches Afrika, erfolgte die Schließung aus Protest gegen eine staatlich unterstützte Diffamierungskampagne, die dem Sender unterstellt, Sprachrohr der UNITA zu sein. Die UNITA finanziert ihren anhaltenden Kampf gegen die Regierung in Luanda unter anderem aus Diamantenvorkommen, die dem Land und seinen Menschen bislang nur Unglück gebracht haben. Für Radiobrücke über sie erzählt Mercedes Sayagüez von ihrem Besuch bei angolanischen Diamantenschmugglern.
Es ist Mittag auf dem Markt von Kalonda, einem Dörfchen in Angolas Diamantengebiet. Die Musik ist laut, das Bier fließt in Strömen, Diamanten und US-Dollar wechseln ihre Besitzer. Die Männer sind mit AK-47-Karabinern schwer bewaffnet. Sie sind betrunken und geraten leicht aneinander. Ein Leben ist hier nicht viel wert, wohingegen es Diamanten umso mehr sind. Dies ist Angolas wilder Westen, die diamantenreiche Lunda-Provinz nahe der sairischen Grenze. Über diese Grenze werden die meisten angolanischen Edelsteine geschmuggelt. Der Schmuggel bringt den Staat um Einkünfte von vielen hundert Millionen Dollar. Was haben Sie da in der Hand?
Einen Diamanten. Ich verkaufe ihn für 200 US-Dollar.
Barfuß und in Lumpen gekleidet bietet mir ein illegaler Diamantensucher oder auch Garimpero, wie sie hier genannt werden, einen Edelstein an. Es ist ein großer, wunderschöner Rohdiamant, der viel mehr wert ist. Wenn er erst einmal Antwerpen oder Tel Aviv erreicht hat, wird er weit über 1000 US-Dollar kosten. Aber der Schürfer verkauft ihn für nur 200 Dollar. Dafür wird er sich dann gerade mal einen 50 Kilo Sack Maismehl und eine große Dose Kondensmilch leisten können. Er erzählt uns, dass Lebensmittel hier sehr teuer sind. Obwohl er oft sehr wertvolle Diamanten findet, bleiben er und seine Familie doch so arm, dass sie sich kein Fleisch zu ihren Mahlzeiten leisten können. Obwohl das Land im Diamantengebiet fruchtbar ist, wird wenig angebaut. Die Leute suchen fieberhaft nach den Edelsteinen entlang den Ufern des Flusses Luaximo. Also kommen die Lebensmittel per Flugzeug aus Luanda, Angolas Hauptstadt. Und das ist fünfmal so teuer. Ein Bier kostet 5 US-Dollar, ein Stück Margarine 20 US-Dollar. Auf den Diamantenfeldern herrschen Hunger und Elend. Es ist ein verrückter Ort, an dem zerlumpte, knochendürre Kinder mit 100-Dollar-Noten in der Hosentasche auf dem Markt den täglichen Einkauf für die Mutter erledigen. Wir besteigen einen Hubschrauber, der einem Bergbauunternehmen gehört, und fliegen zu den Diamantenfeldern, für die der Konzern Konzessionen besitzt. Allerdings schürfen hier Illegale, die Garimperos. Aus der Luft sehen wir Tausende von Männern mit freien Oberkörpern, die sich tief in die Flussbänke arbeiten. Oftmals brechen diese 25 Meter tiefen Schächte in sich zusammen und begraben die Garimperos unter sich oder verstümmeln sie. Nächste Woche werden die Garimperos nicht mehr hier sein. Eine Aktion des Militärs ist angesetzt. Um die nachlassenden staatlichen Diamanteneinkünfte aufzubessern, versucht die angolanische Regierung, die Garimpeiros von Ländereien mit offiziellen Konzessionen zu vertreiben. Wie schon einmal, im November 1995, werden die Kommandos, die gefürchtetste Einheit der angolanischen Armee, in die Gebiete einmarschieren. Sie werden die Dörfer niederbrennen und jeden erschießen, der sich nach den Warnungen immer noch in diesem Gebiet aufhält. 1995 fielen einer solchen Militäraktion viele Menschen zum Opfer. Eine Zahl wurde nie bekannt gegeben. Jetzt hören wir einem Händler zu, der illegal geschürfte Diamanten aus der Lunda-Region nach Zaire verkauft. Er ist mitten in einem Verkaufsgespräch mit einem Kunden. Ein Holzschrank kann die Berge von Dollarbündeln kaum fassen. Der Händler weiß zu berichten, dass selbst die Armee und die Polizei illegal nach Diamanten gräbt. Die bevorstehende Militäraktion wird für eine Weile das Problem hier lösen, aber schon bald werden die Garimpeiros woanders weitermachen. Eine Woche nach unserem Besuch fanden andere Reporter keine Menschenseele mehr vor. Es ist die weit verbreitete, durch den Krieg hervorgerufene Armut, die trotz aller Gefahren das illegale Schürfen so attraktiv macht.
Waldemar Bastos ist der aufsteigende Stern der angolanischen Musik. Geboren wurde er in der nordangolanischen Stadt Mbanza, Kongo. Aufgewachsen ist er in den Provinzen Huambo, Cabinda und Luanda, die alle Themen und Rhythmen für seine Lieder lieferten. Sofrimento, vom Leiden handelt dieses Lied und wir werden Waldemar Bastos nach der folgenden Geschichte noch einmal hören. Nick Perkins von Radiobrücke Übersee erzählt jetzt von seiner Begegnung mit einem anderen ungewöhnlichen Künstler in der angolanischen Hauptstadt. Eine Fahrt entlang der Ilha an einem Sonnabendnachmittag. Ilha nennen die Angolaner die schmale Halbinsel vor der Küste von Luanda, der angolanischen Hauptstadt.
The best beaches are on the Ilha, they
say. Die besten Strände findet man auf der Ilha, sagen sie. Die besten Restaurants sind auf der Ilha. Die schönsten Frauen, die besten Nachtclubs. Alles auf der Ilha, sagen sie mir.
But today it is overcast and wet. Not many people are on the Ilha.
Heute aber ist es bewölkt und feucht. Auf der Ilha sind nicht viele Leute. Die größte Gruppe, der ich begegne, hockt vor einem Holzhäuschen. Es sind Künstler und ich erfahre, es sind Studenten von Herrn Marquios.
Mein Vater erkannte, dass ich Talent hatte, und er zeigte meine Entwürfe einem Meister, einem Mann namens Sai Zhuge. Und so wurde ich Lehrling bei Sai Zhuge, einem Skulpteur. Da war ich noch jung und ich lebte in der Zaire-Provinz im Norden Angolas. Als Herr Macias die Studienzeit bei Sai Zhuge hinter sich hatte, kam er in die Stadt. 1981 eröffnete er sein bescheidenes Studio und er begann, an allem zu arbeiten, was ihm in die Finger kam. Holz, Stein, Elfenbein. 23 Studenten hat er seither ausgebildet. 2 Ausstellungen gingen nach Europa. Und während all dieser Zeit tobte um ihn herum der Krieg in Angola. Dieser Krieg ist ein Verbrechen. Er fördert den Hass. Jetzt beten alle Angolaner für Frieden. Ich war einverstanden, als es gegen die Portugiesen ging, aber danach hätten sie aufhören sollen. Mir wird gesagt, Angola sei ein reiches Land, aber ich kann es nicht sehen. Wo sind die Gewinne aus Diamanten, aus Öl, aus Kaffee und Fisch? Mit Krieg gibt es keine Entwicklung. Manchmal verkauft Herr Macias eindrucksvolle Werke, die die Konsequenz des Krieges reflektieren, zu einem Spottpreis, um sie unter die Leute zu kriegen. Die Mehrheit seiner Arbeiten sind jedoch nicht so offensichtlich politisch. Ihn inspiriert, was er um sich herum sieht. Eines seiner beeindruckendsten Werke in seiner kleinen Galerie ist eine Skulptur aus Ebenholz. Es ist eine Frau, die auf dem Bauch liegt, ihr Kinn in der aufgestützten Hand, das Haar in kleine Bälle aufgeteilt. Aber es ist, wie bei Mona Lisa, der Ausdruck ihres Gesichtes, der diese Arbeit hervorhebt. Es scheint wechselweise Schüchternheit, Trauer und ein heimliches Träumen wiederzugeben. Er ist auf seltsame Art erotisch. Diese Arbeit zwang mich zu einer Auseinandersetzung mit der Frage, wie es ist, eine Frau zu sein. Eines Morgens sah ich dieses Mädchen. Sie lag so am Strand. Und mir kam der Gedanke, worüber mag sie nachdenken? Und schließlich dachte ich, was denken Frauen? Ich kehrte zum Studio zurück und skizzierte diese Erinnerung an sie. Dann habe ich diese Skulptur hier begonnen, die ganze Zeit darüber nachsinnend, wie es sein muss, sich als Frau zu fühlen.
And I see that I too am a voyeur, that I am wandering the Ilia looking for survivors of a war.
Und ich bemerke, dass ich selber ein Voyeur bin, dass ich auf der Ilia entlang wandere und nach Überlebenden eines Krieges Ausschau halte, eines wirklichen Krieges, wie ich ihn sonst nur aus Filmen kenne. Ich will wenigstens einen kleinen Blick auf ihr Leben werfen. Aber wie Herr Macias kann ich bloß auf einen solchen flüchtigen Blick hoffen. Und dennoch bleibt es meine Aufgabe, diesen Moment festzuhalten, wie verblüffend er auch sein mag, so akkurat, wie es mir möglich ist.
As accurately as I can.
Quem bem te quer? Falas mal de bom amigo, já não sabes sequer quem bem te quer. Curibota, 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 seu invejoso é. Curibota, curibota, não tens vergonha. Curibota, curibota, seu
Tantos títulos e malditos.
meu bem-estar. Quisesse vender minha vida em troca do dinheiro.
Aus Angola im Internet, Waldemar Bastosch mit Kuribota.
Fingido é.